Hallo, herzlich willkommen, oder soll ich lieber sagen Hello?
Das bleibt dir überlassen, aber jetzt zeitgemäß ist Hello natürlich jetzt, ne? Geht ja drauf zu.
Braucht man eigentlich einen Dolmetscher in der kommenden Stunde?
Also ich bemühe mich, einigermaßen bühnisch-fränkisch zu sprechen, weil wenn ich richtig Dialekt rede, versteht mich meine Kinder nicht einmal oder meine Lebensverschönerin. Also da bin ich lieber dann einigermaßen neutral.
Also wenn du fränkisch sprichst, sind alle draußen. Selbst die enge Familie.
Ja, also ortssprachlich wird's eng, ja.
1:1, der Talk auf Bayern 2. Anja Scheifinger im Gespräch mit
Ottmar Schmelzer, Dialektfetischist aus Oberschwappach,
der mich gebeten hat, obwohl wir uns wirklich gerade erst kennengelernt haben, bitte, bitte machen wir das Gespräch auf Du. Auch deshalb, weil so ein Siezen im Dialekt komisch ist?
Ja, ich sag mal, es gibt einen fränkischen Spruch, ich kann es auch gerne mit Untertitel übersetzen. In Franken ist sie ein Geis, also ist sie eine Geis. Also es gibt es eigentlich nicht im Fränkischen. Bist du ein Du und fertig.
Änderst du eigentlich die Sprache, ob du Winzer bist, was du ja bist, ob du Straßenwärter bist oder Kabarettist? Ändert sich da was?
Auf der Bühne, sag ich mal, ja, spricht man dann schon ein Bühnenfränkisch, aber es sind ja auch manchmal eine Einheit dabei oder eine Episode, wo ich dann meinen Dialekt schon rausschäle. Das ist ja mein Markenzeichen. Und dann eben dieses Schnellsprechen. Und da kommt es gar nicht darauf an, dass man verstanden wird, sondern dieser Aha-Effekt.
Was heißt Aha-Effekt?
Also ja, gut, das eine, ach, der kann ja Fränkisch. Und es ist auch, ja, mein Herz allerliebst, Fränkisch zu reden. Aber ich glaube, wenn jetzt der am Fernsehen oder im Radio, es ist einfach unhöflich, wenn ich nur mein Fränkisch rede.
Und ist es doch so, dass man Witze besser im Dialekt machen kann als auf Hochdeutsch? Oder du zumindest?
Also ich bezeichne ja meine Ausführung nicht als Witze, sondern das sind ja alles Begebenheiten. Gut, manchmal ist einmal ein Witz dabei, aber im Großen und Ganzen sind es ja auch Sachen, die ich selber erlebt habe oder den Leuten auf den Maul schaue. Aber ist natürlich im Dialekt sowieso immer besser, obwohl ich jetzt für meinen Teil auch ein Hochdeutsch-Fan bin und manchmal probiere ich es mit den geringfügigen Fähigkeiten, die ich besitze, das einigermaßen Hochdeutsch verständlich rüberzubringen.
Du hast ja auch mal gesagt, du hast den Muskel nicht fürs Hochdeutsche.
Ja, genau.
Gibt es wahrscheinlich verschiedene Zungenmuskeln, ja, in Deutschland.
Du denkst, du sprichst Hochdeutsch, aber weit gefehlt.
Ich verstehe dich im Moment noch sehr gut, bin natürlich auch Mittelfränkin, habe es ein bisschen leichter. Kabarettist bei der Fastnacht in Franken, du hast schon gesagt, mein Markenzeichen ist zum einen der Dialekt, zum anderen ist es aber auch deine Harmonika, oder?
Ja, schon. Und dann kannst du natürlich viele Sachen zum Ausdruck bringen und kannst die Leute auch besser mitnehmen mit den Steirischen.
Lass doch mal was hören. Du hast sie mitgebracht, freundlicherweise.
Ja. Sonn scheint schön, scheint mir mein Gesicht dabei. Sonn scheint schön, scheint mir mein Gesicht.
Und schon haben ganz viele den Otti, der Schmelzer, wie er sich selber nennt, von der Fastnacht in Franken jetzt vor Augen. Berühmt in Oberschwabach, wo du lebst. Ein bisschen über 500 Einwohner, glaube ich, kennt dich jeder, oder?
Ja, ich muss dazu sagen, mittlerweile gibt es Zuzug. Man kennt nicht alle Leute. Also so früher hast du alle gekannt.
Auf jeden Fall kennt dich jeder der fast 4 Millionen Zuschauer im BR-Fernsehen von der Fastnacht in Franken. Es ist ja eine Kultsendung. Mhm. Morgen bist du zum 15. Mal dabei.
Richtig.
Wie hoch ist das Lampenfieber?
Normal, wie immer.
Was heißt normal? Ist schon eins da?
Ist auf jeden Fall. Wenn es nicht da wäre, wäre es schlecht. Ich habe jetzt nicht viel Lampenfieber, aber so viel, dass ich noch einigermaßen sprechen kann, dass ich so mal die Leute noch wahrnehme. Nee, das glaube ich, das gehört dazu. Also das ist gesund.
Jetzt sind es ja gerade nicht so lustige Zeiten. Wir haben den Ukraine-Krieg, wir haben den Terror in Gaza, wir haben die letzten Enthüllungen aus dem Dunstkreis der AfD in Deutschland. Kann man darüber überhaupt Witze machen?
Also ich sage immer so, zitiere ich gerne meinen Vater, der sagt immer, sagen durch nichts, was ich denke, ist grausam. Das ist schlimm, was momentan passiert. Ich bin ja auch nicht der politische Kabarettist, aber dennoch kommen mal ein paar Spitzen. Ich bin halt ein sehr harmoniebedürftiger Mensch. Und ja, wie gesagt, heißt es immer, der Herrgott lässt auf alle regnen. Also ich will einfach ein Lächeln in den Menschen, ihr Gesicht erzaubern und will einfach, ja, ein bisschen das ein bisschen aufheitern. Ich kann ja nicht dazu beitragen, dass er mit den Griechen aufhören. Ich kann nicht dazu beitragen, dass es kein Rechts mehr gibt oder was weiß ich. Aber ich denke, es wäre halt schön, wenn alle aufeinander friedlich zugingen würden. Also das wäre mein Bestreben. Wenn ich jetzt Sorgen hätte, würde es keinen Krieg geben und es wäre alles in Ordnung. Jeder würde den Schmetterlingen nachrennen und an den Blumen schnuppern oder was weiß ich. Aber ja.
Du bist jemand, der sich ziemlich akribisch vorbereitet. Und zwar kann man eigentlich sagen, ein Jahr lang. Nach Veitshöchheim ist vor der Fastnacht so ungefähr und hast immer Notizbüchle dabei.
Immer, seit 1980 durchgehend.
44 Jahre ein Notizbuch in der Hosentasche?
Ja.
Blätterst du da manchmal drin?
Schon.
Also ist es dann wie so ein Tagebuch auch?
So ähnlich. Ich habe halt auch da meine Notizen. Es ist halt so, da kann ruhig mal der Stromausfall oder mal die Internetverbindung weg sein. Und habe ich halt manchmal so Blitzgedanken und die muss ich dann niederschreiben, also sind sie weg.
Weißt du noch, was du zuletzt reingeschrieben hast?
Das sind ja unfertige Sachen, ne? Also kann ich jetzt nicht hier wiedergeben. Das ist meistens Rohmaterial. Das ist dann irgendwie, und manchmal muss ich überlegen, was habe ich denn damals gedacht, warum habe ich das jetzt aufgeschrieben?
Das glaube ich. Aber jetzt windest du dich ein bisschen. Was war das Letzte, was du reingeschrieben hast? Oder ist das nicht für alle gedacht?
Nee, ist nicht für alle gedacht.
Ist ein Geheimnis.
Da winde ich mich ja.
Vielleicht hört man es ja morgen bei der Fastnacht in Franken. Ab 19 Uhr geht's los im BR-Fernsehen. Wenn du sagst, du blätterst da auch manchmal drin, merkst du, wie sich das Leben, vielleicht auch dein Leben, in den Jahrzehnten verändert hat? Und wenn ja, in welche Richtung?
Also ich wurde also von manchen als Hektiker beschrieben, weil ich sage immer, ich ruhe in mir. Und ich glaube, das kommt immer mehr, diese Altersweisheit, also die Neugier aufs Leben, die war ja schon immer da, aber man kann es, ich glaube, dass man im Leben besser sortiert ist. Oder ja, ich glaube, so langsam kommt halt schon diese Harmonie mehr durch.
Und vielleicht auch, dass du alle deine drei Berufe jetzt schon seit Jahrzehnten machst und ganz gut beherrschst, oder? Dass auch das vielleicht nicht mehr ganz so viel Raum einnehmen muss.
Zweifellos. Ich sage einmal so, ich habe ja sowieso im positiven Sinne ein sonniges Gemüt. Und das ist ja im Franken immer schlecht. Das wird immer falsch gedeutet, wenn einer mal Lachen auf dem Gesicht hat. Und dann heißt es, oh, da hat er wegen einem Batscher. Oder was ist mit dem los?
Was hat der für ein Problem?
Ja, genau. So, und er wird vielleicht nicht ganz so ernst genommen.
Jetzt hast du ja deine Harmonika mitgebracht. Wir haben sie auch gerade gehört. Jetzt weiß ich nicht, ob das eine zu große Bitte ist. Hättest du Lust, am Ende dieser Stunde uns entweder ein Gedicht oder natürlich fast lieber noch ein Mini-Gstanzl, ein Versle, vorzutragen über die Stunde, was dir so jetzt einfach in den Sinn kommt? Und kannst du das vorstellen?
Kann ich machen.
1:1 der Talk mit Ottmar Schmelzer, der für einen Komödianten den absolut passenden zweiten Namen hat, nämlich Ernst. Kultkabarettist der BR-Kultsendung Fastnacht in Franken aus Veitshöchheim, geboren in Oberschwabach.
Ich wurde in Oberschwabach geboren, auf dem Kanapee, um 7:30. Und die Hebamme wurde dann von meiner Oma geholt. Und es war tiefste Winde und die ist dann sockig den Weg her, der war ein langer Weg, die Birkenstraße her zu der Steigerwaldstraße. Aber ich war schon da. Also ich habe eigentlich schon Arbeit vorweggenommen und ja, immer ein wenig schneller wie die anderen.
Also richtige Hausgeburt auch.
Sozusagen.
Und dort bist du immer noch, die Franken sagen, daheim seit 1961.
Korrekt.
Immer noch auch im Haus der Eltern. Ja. Fehlt dir da manchmal auch was? Also eben nicht so mal ganz woanders gelebt zu haben?
Also ich sag's andersrum, ich bin in meinem Leben schon viel rumgekommen. Gut, vielleicht an manchen Stellen der Erde noch nicht. Ich habe Verwandtschaft in Amerika und auch im Osten und ja, also schon Multikulti. Ich sag, hat meine Mutter immer gesagt, wenn sie im Weinberg steht, dann ist sie mit den Schöpfen verbunden. Und das ist einfach eine Geschichte, das kann man sich einfach, wenn man es nicht erlebt hat und nicht erlebt, kann man das gar nicht nachvollziehen. Wie schön das ist, in der Natur ist, wenn du dann früh noch vor Sonnenaufgang auf deinem Weinberg läufst und dann deine Arbeit machst und dann gehst heim, das ist Erfüllung hoch 3.
Also verwurzelt im besten Sinne mit der Gegend um den nördlichen Steigerwald.
Ja.
Der Papa war Fliesenleger bei den Amerikanern in Schweinfurt. Die Familie ist aber seit Jahrzehnten auch, hatte eben auch noch diese Verwurzelung als Landwirte schon immer. Also du hast es ja jetzt dann auch fortgeführt, dass du einerseits eben Weinbauer bist und andererseits aber noch die beiden anderen Berufe hat, von denen wir noch sprechen werden und auch schon ein bisschen gesprochen haben. Was hast du mitbekommen?
Die Landwirtschaft selber hat ja eigentlich die Mutter geschmissen, aber der Vater war schon involviert, wenn er dann auch nach der Arbeit, das war ein Mondscheinbauer. Früher waren ja die Menschen sehr vielschichtig unterwegs, die mussten ja ihre Schulden abbauen, haben ein neues Haus gebaut und das war ja eigentlich eine Arbeiterfamilie, ganz ärmlich, sage ich mal. Und die haben das wirklich mit Milchgeld ihre Schulden abbezahlt. Und, und war Knochenarbeit. Und was mir mein Vater mitgegeben hat, ist halt diese, ja, schon ein gewisser Schall im Nacken und auch dieses, also immer machen, immer weiter. Es geht immer jetzt weiter. Das
und viel Arbeit auch.
Viel Arbeit, aber dennoch war meine Familie den Feiern nicht abgeneigt. Also das heißt, wir haben immer ein sehr gastliches Haus. Waren entweder vom Osten Verwandtschaft da, von Amerika, also das war ein Schmelztiegel, ein internationaler Multikulti.
Bei den Schmelzers ein Schmelztiegel, ja. Das passt doch. Alle 5 Jahre ist ein Kind geboren worden in der Familie. Du warst der Dritte, der Nachzügler. Hat sich das in deinem Leben bemerkbar gemacht, dass man mit dir eigentlich nicht mehr so gerechnet hat?
Also so zum Beispiel das Wort Nesthäkchen, das habe ich nie verstanden. Oder dass ich die Oma verwöhnt, das habe ich auch nicht verstanden. Meine Oma war eine sehr strenge Frau. Um das kurz einzuflechten, sie hat auch eine schwere Zeit in sich gehabt. Die hat 1942 ihren Mann verloren, der war 42-jährig, wurde als Erster eingezogen, weil er nicht in der Partei war. Hat einen eigenen Steinbruch gehabt, hat 4 kleine Kinder gehabt, also großgezogen Mädchen. Und immer schauen, dass es am Laufen bleibt.
Du erwähnst die Oma auch deshalb, weil du viel bei der warst.
Sehr. Das war mein Kindergarten, das war eigentlich meine Aufzucht.
Und du hast auch mal gesagt, du hast mal eigentlich in so einer Rumpelkammer gewohnt. Du hast gar nicht richtig ein Kinderzimmer gehabt.
Ja, also neben dem Schlafzimmer von den Eltern. Das war mehr oder weniger, war schon ein Bett drin. Aber da ist einmal die Tür aufgegangen, da ist einmal Schuh reingeflogen. Ich war auch drin, so auf der Art. Ja, aber ich denke im Nachhinein, hat es mir nicht geschadet. Oder dass ich jetzt auch ganz später, ich weiß noch, da konnte ich ja auch noch nicht schlafen, wo ich dann wirklich ein eigenes Zimmer gehabt habe. Da war ich ja so aufgeregt, da war ich schon 13 oder 14. Und ich sage immer noch, ich habe eine sehr, sehr schöne Kindheit gehabt.
Sehr schöne Kindheit, obwohl es mit den Eltern, glaube ich, nicht immer einfach war. Und du hast irgendwann mal gesagt, der Widerstandskämpfer in dir ist erwacht. Gegen was hast du denn dann gekämpft?
Ja, ich war ja so, früher hieß es ja in der Landwirtschaft, du kommst heim von der Schule und heißt, also wenn du die Arbeit gemacht hast und dann kannst du Fußball spielen und so. Dann hast du die gemacht und dann war ja die Oma war ja meistens da, so, jetzt musst du das auch noch machen und das noch machen und nee. Und das waren die nicht gewöhnt, also so wie der Bad. Da gab es halt schon Differenzen dann. Und ja, Widerstand eben, weil ich ich war ja dem Fußball nicht abgeneigt und der Musik nicht abgeneigt und wollte ich ja trotzdem das ein bisschen frönen. Also wie gesagt, hat es mir nicht geschadet, dass ich also dass eine strenge Hand da war.
Und Liebe und Lob wurden wie gezeigt?
Also da muss man schon mit der großen Lupe schon gucken. Ne? Also ich denke, Liebe war so, das ging durch den Magen, wir haben gutes Essen bekommen und wurden damit verwöhnt. Aber Lob in dem Sinn konnte ich jetzt, im Gegenteil. Also zum Beispiel, ich war ein leidenschaftlicher Fußballer. Ich will jetzt nicht behaupten, dass ich ein guter Fußballer war, aber leidenschaftlich. Mein Vater hat bis zu seinem Tod nicht ein Spiel von mir gesehen. Ich habe ja noch mit 50 noch einmal eine Karriere angefangen, habe noch mal 7 Jahre Zweite und Erste gespielt. Ist auch verrückt. Und der hat noch nie ein Fußballspiel von mir gesehen. Der hat immer zu mir gesagt, wenn du dein Geld nicht mit Fußball verdienst, brauchst du keinen zu spielen.
Krass.
Da hat es auch so, mein Vater war ja Hochdeutsch unterwegs und hat es auch so kommentiert.
Wow.
Ja.
Stelle ich mir schon schwierig vor und trotzdem sagst du nein, aber es war eine schöne Kindheit.
Ja, ich habe es ja mit anderen Augen gesehen. Ich war es halt so gewöhnt. Und ja, vielleicht andersrum, der ich so, vielleicht was das andere wäre mir zu schnulzig, wenn ich gerade so immer Lob. Darum kann ich mit Lob, muss ich immer aufpassen. Muss ich sehen, wie ist das jetzt gemeint? Es gibt ja auch verschiedenes Lob und gibt einen schönen Spruch, das Gegenteil von gut ist nicht böse, sondern gut gemeint.
Wie hast du denn in all dem dein komödiantisches Talent entdeckt? Ich meine, du hast ja schon gesagt, Feste wurden durchaus gefeiert, es war ein sehr gastfreundliches Haus. Hat es da dann auch angefangen?
Also ich habe schon immer mich ausprobiert, aber ich habe jetzt keine Vorbilder gehabt, weil ich mir gefragt habe, also sag mal, Karl Valentin, wenn ich am Fernsehen gesehen habe, Stummfilme und so, oder wenn ein Heinz-Dieter Hüsch seine Sprache gehört habe oder so, oder Dieter Hildebrand hat mich zum Beispiel als Kind schon fasziniert. Aber bei mir war es so, ich habe immer so eigene Dinge ausprobiert. Ich habe zum Beispiel den Willy Brandt nachgemacht. Man muss sich vorstellen, ich habe wirklich so mit 16 erst das Wachsen angefangen und da war so ein kleiner Kerl, der hat eine ganz tiefe Stimme gehabt plötzlich. Und damit habe ich die Erwachsenen teilweise unterhalten, habe mich aber teilweise auch dafür geschämt, weil ich konnte immer noch das nicht einordnen. Und dann, bis ich später dann bei einer Büttensitzung zufälligerweise dann mal mitmachen durfte und ab da ist dann auch mein Selbstwertgefühl ein bisschen gewachsen, habe ausprobiert und habe auch einmal Fred Fesel nachgemacht, einmal einen Hiesel nachgemacht und dann irgendwann kommst du in deine Schiene.
Und machst deine eigenen Sachen auch.
So ist es.
Die Schule mit dem Quali beendet. Froh gewesen?
Ich war, könnte rausschneiden, eine faule Sau. Wirklich ein fauler
Boss. Das lassen wir natürlich drin.
Ja, was ich, meine Mutter hat immer gesagt, das, was er will, das schafft er. Das habe ich dann, weil ich war bis zum 8. Jahrgang, hat mein Lehrer gesagt, du schaffst nie einen Quali. Und dann später auch, wenn ich dann zum Beispiel in der Umschulung war, also die Noten können sich sehen lassen, also ich will jetzt nicht angeben, aber mit Zweier war ich nicht zufrieden.
Also es musste was sein, was dich interessiert, dann hast du dafür auch was gemacht.
Dann ist die Tür aufgegangen, ja.
Zu Gast bei Anja Scheifinger.
Ottmar Schmelzer, Winzer und Straßenwärter.
Neben dem Kabarettisten, unter anderem in der Fastnacht in Franken, wo ihn fast jeder kennt. Zu den drei Berufen, da kommen wir noch. Aber wir sind noch bei der Lehre zum Elektriker stehen geblieben, die du ja gerne gemacht hast, aber...
Ja gut, war dann eine komische Situation, dass meine zwei, also der Chef und die Frau, am einen Tag unabhängig voneinander gestorben sind. Oh. Und das hat mich ein bisschen zurückgeworfen. Da würdest du heute in einer psychiatrischen Behandlung kommen. Ja, das hat mich schon aus der Bahn geschmissen.
Weil du sowohl an der Lehre als auch an den beiden Meistern sozusagen sehr gehangen hast. Du hast dann was, ich würde es fast sagen, was ganz was anderes angefangen, nämlich eine Gärtnerlehre.
Ich hätte auch nie gedacht, dass ich mal Gärtner machen. Das hat mich aber einer so ein Floh ins Ohr gesetzt und dann habe ich so einen Großbetrieb eben gelernt und dann habe ich Wanderjahre gemacht und das hat mich auch sehr erfüllt, muss ich sagen.
Du bist Friedhofsgärtner dann geworden.
War auch. Im Spiel, ja. Einmal. Das war dann später dann eigentlich die letzte Station in der Gemeinde. Ein Jahr war ich dann Friedhofsgärtner.
Was ist, wenn man Friedhofsgärtner ist und vielleicht jeden Tag sogar am Friedhof verbringt? Macht das was mit dem eigenen Leben?
Also ich war damals, ich meine, ich bin immer noch ein sehr gläubiger Mensch und war damals schon in einer sehr gläubigen Phase und Bibelstunden besucht und so. Also ich möchte es nicht missen, das eine Jahr. Und du siehst das Leben von einer anderen Seite und du erfährst Sachen. Und meine Arbeitskollegen wussten nichts von meiner humoristischen Seite. Da habe ich mich sehr bedeckt gehalten.
Weil es nicht zusammengepasst hat?
Nee, ich wollte halt einfach da nicht, dass das im Fokus steht. Als in der Gärtnerlehre wussten die das alle nicht. Erst viel später, wo ich dann im Fernsehen aufgetreten bin und so. Da hat mir ein Betriebsausflug und er war ein Kollege von mir, der war mit seinem damals Akkordeon. Und dann sage ich, gibst du mir da Akkordeon mal? Gut, ich war auch schon leicht angeheitert. Und dann habe ich halt ein bisschen was zum Besten gegeben. Und dann geht der Bürgermeister zu den Kapo hin und sagt, sag mal, warum habt ihr den versteckt die ganze Zeit? Und daraufhin hat der das, glaube ich, nicht ganz so verkraftet. Und war da wenn komisch? Und dann habe ich gesagt, stopp. Weil ich ja da so Wanderjahre noch hinter mir hatte, habe ich immer meine Bewerbungen fertig komplett daheim. Und zufälligerweise lese ich in der Zeitung, da meine damalige Frau hat noch gesagt, Mensch, da läuft da was bei der Autobahn. Habe mich beworben und da war es wirklich schwierig reinzukommen und wurde genommen. Bei der Gemeinde, muss ich sagen, war auch eine interessante Zeit. Nur man muss immer denken, wenn du Gemeindearbeiter bist, so viele Einwohner, die Stadt oder das Dorf hat, so viele Chefen hast du.
Ja, und nebenbei warst du aber ja auch dein eigener Chef, weil du, wir reden ja jetzt eigentlich vom Zweitberuf, du hattest schon immer einen Erstberuf, du hast mit 23 nämlich den Hof der Eltern übernommen. War das freiwillig? Weil wir haben ja gerade schon gehört, du sagst, du hast eine super Kindheit gehabt, du willst an der gar nicht rütteln, aber so ganz einfach war es mit den Eltern ja auch nicht immer.
Ja, es war auch nicht ganz so schwer, aber es war halt, die anderen sind ja alle geflüchtet. Dann war nur ich nur
deine zwei Brüder.
Und dann habe ich gesagt, gut. Und dann habe ich gesagt, weil dann war auch eine Reise angestanden von meinen Eltern, habe ich gesagt, Leute, ihr werdet jetzt da verunglückt, die sind dann in Flieger nach Amerika. Habe ich gesagt, ich möchte eine Hofübergabe. Und
aber mit 23 ist es ja schon
mutig. Ist schon sehr früh. Und ich habe ja wirklich ein Babyface gehabt. Hab's aber dann, nachdem ich später dann meine Gärtnerkarriere beendet habe, habe ich es dann expansiv betrieben und habe dann ja Weinbecher dazugenommen und habe dann auch meine Winzerprüfung später gemacht.
Dich komplett ja auf den Weinbau konzentriert und alles andere sein lassen. Ja. Äcker verpachtet und einfach den Wein in den Vordergrund gestellt. Ja. Weinbauschmelzer? Hast du da den richtigen Riecher gehabt? Oder wie kam es, sich nur auf das eine zu konzentrieren? Neben deinen 7 anderen Berufen, von denen wir schon gesprochen haben?
Ja, also ich sage immer so, wenn du in die Landwirtschaft tätig bist und ich nenne jetzt mal Landwirtschaft, dann bist du geerdet. Und das hat mir schon gut getan. Also wenn einer in meiner Jugendphase gesagt hätte oder wenn einer das erzählt hätte, der macht einmal seriös Weinbau, hätte er das Lachen angefangen. Ist aber ein gewisser Ehrgeiz da, weil auch kleine Winzer können große Weine produzieren. Und bei mir, ich mache ja alles. Das heißt, ich tue ja nicht nur draußen den Weinberg bestellen, sondern ich mache ja auch den Weinausbau. Und dann eben auch diese Vielfalt, die verschiedenen Sorten, wo ich habe.
Alte Sorten vor allem, ne?
Ja, ich habe den gemischten Satz. Das nennt sich bei mir Alte Rebe oder Fränkischer Satz. Altfränkischer Satz. Habe aber auch den Bacchus, habe den Müller. Und der Müller wird ja zu Unrecht immer so wegen so ja, stiefmütterlich behandelt. Weil der wurde immer wirklich misshandelt, einmal so missbraucht, sage ich mal. Und jetzt ist er so ein schöner Wein. Und ich sage jetzt, andere Mütter haben auch schöne Töchter, ich sage nur, im Franken, egal wer Wein anbaut, es gibt im Franken keine schlechten Weine mehr.
Haben wir mal Werbung gemacht für unsere Region hier, das ist doch wunderbar. Lustig finde ich ja, dass du sagst, ich habe die Winzerausbildung berufsbegleitend gemacht. Man muss bei dir sagen, Berufe begleitend. Und du bist auch tatsächlich auch nochmal auf Wanderjahre gegangen und durch die europäischen Weinanbaugebiete so getingelt.
Na gut, in die Toskana mal. Also ich habe mich da nicht als Winzer zu erkennen gegeben. Und der hat ja wirklich aus dem Nähkasten erzählt, was er alles so macht. Und eben diese Ausbauweise. Und da war eine Geschichte dabei. Da hat er so, da war ein ganzer Keller nur Barrikfässer. Und da habe ich ihn gefragt, ja, und das ist dann für die Einheimischen, sagt er. Nee, das ist nur für die Touristen. Die Einheimischen, die kriegen ihren Wein aus dem Holz, aus dem Edelstahlfass. Die wollen es so, dass der Wein so schmeckt, wie er ausgebaut wird.
Also doch einiges gelernt. Sagst aber nach wie vor, zum Geldverdienen, so toll die fränkischen Weine sind, taugt's nicht. Deswegen bist du im Schichtdienst in der Autobahnmeisterei A70 Schweinfurt-Bamberg. Wenn du davon redest, klingt es auch nach Erfüllung. Was gehört da alles dazu?
Für mich ist es Erfüllung, wenn ich dann am Winterabend so richtig runterhaue und sitzt auf deinen Bock drauf und räumst dann die Autobahn hinter dir, die müssen vielleicht auf der Arbeit, die können nur 40 fahren, sind entschleunigt. Freilich sind die jetzt alle hektisch und so. Und ich sage, Leute, jetzt könnt ihr mal eure meditative Phase mal einschalten und das genießen. Das ist natürlich ein Scherz, aber dennoch, sage ich mal, ist es für die Allgemeinheit ja wichtig, dass du da auf dem Bock sitzt. Und ich sage immer gern, eigentlich vom Lohn her ist es bezahlte Armut, aber dennoch macht es einen Sauspaß, wenn du unter dir ein Gerät hast, das wo 250.000 Euro kostet, hast du eine Verantwortung. Ja, wenn dann oben noch hast du noch einen Sternenhimmel vor dir und du fährst dann die Autobahn auf und runter, auch wenn es kein Schneelicht ist, ja auch der Streudienst wichtig. Und es macht einfach Spaß. Also ich denke auch, die Straßenwetter, das ist auch wieder eine extra Spezies, weil die sind ja, ich glaube, manche gehen sogar mit den Arbeitskleidern ins Bett, damit sie dann wirklich bei Zeiten wieder auf Strecke sind. Es ist wieder ein Extraschlag und es ist hochinteressant. Darum habe ich vielleicht auch die vielen Berufe, weil ich mich halt auch da hineinversetze.
Ich finde es sehr schön, ein Autobahnstraßenwärter, der für Entschleunigung plädiert. Kloputzen gehört aber auch dazu, ne?
Ja, anfänglich war es so, da haben wir es selber gemacht. Aber wenn du Bereitschaft hast, guckst du automatisch mal, wenn du dann nochmal rumfährst, guckst du mal, wir haben jetzt eine Firma, aber dann schaust du mal rein und ich sage, Arbeit schändet nicht, das macht mir gar nichts.
Auf Staatsempfängen und beim Kloputzen, also in deinem Leben ist ganz schön viel los. Ausgezeichnet nämlich mit dem Bayerischen Verdienstorden. Was bedeutet der dir?
Bedeutet mir schon was, weil es ist schon, das Lebenswerk gekrönt. Es wurde zum Beispiel auf der Plattform Facebook, oder hat eine kritische Stimme gesagt, ja, warum jetzt da der Clown da dieses Ding kriegt. Und das hat der Ministerpräsident auch schön gesagt, es sind welche Forscher dabei, oder Leute, wo ihre Angehörigen pflegen. Und jeder auf seinem Gebiet raucht er raus und soll halt dafür auch ein Lob bekommen. Und so für mich ist es schon auch ein Ritterschlag. Das hast du dir erarbeitet, Ottmar. Und freu dich darum. Ist ja auch schön, du kannst in allen Schlössern, ich bin ja Schlussfan sowieso, kannst du dann kostenlos rein mit Partnerin und ist doch schön.
Das sagt der zum Ritter geschlagene Ottmar Schmelzer in 1:1 der Talk auf Bayern 2. Und wir haben jetzt Musik aus Unterfranken, aus deiner Heimat von Sarah T. Musician. Und ich finde es so schön, dass sie in Würzburg Zahnarzthelferin ist, eine mongolische Sängerin. Und sie ist Zahnarzthelferin, um den Leuten ein Lächeln zu schenken. Da sehe ich doch gewisse Parallelen zu dir. Der Titel heißt Tagträumer.
Tagträumer, lauf weit weg, niemand hält dich auf. Tagträumer, schau und hält dich auf. Niemand hält dich auf.
Tagträumer auf Bayern 2 in 1:1 der Talk. Tja, Ottmar Schmelzer, bist du auch manchmal einer?
Schon, ja, Tagträume. Ja, also wenn ich jetzt mal Bücher anschaue, wo ich gelesen habe, noch lesen werde, da ist ja alles dabei. Ich bin ja Rilke-Fan, bin auch Heinz Erhardt-Fan, querbeet, Goethe-Fan sowieso. Ja, in so ruhigen Minuten tut man sich das schon mal zu Gemüte führen.
Wobei, ruhige Minuten kann ich mir immer gar nicht vorstellen. Du bist Straßenwärter, du bist Winzer und Kabarettist. Viele kennen dich aus der Fastnacht in Franken. Morgen geht's wieder los, 19 Uhr im BR-Fernsehen. Du bist in deiner Oberschwabacher Gegend aber schon länger bekannt, als du bei der Fastnacht in Franken bist, weil du immer auf den kleinen Bühnen dort aufgetreten bist und hast dir einen Traum erfüllt mit deiner bescheuerten Weindunstbühne. Und das sag nicht ich, sondern das sagst du, dass die so heißt. Woher kommt dieser, ich sage jetzt mal, seltsame Name?
2004 war Dach der Höfe, ich wollte nicht mitmachen, habe meine Scheune hergerichtet und dann sagt der Winzerkollege, Mensch, nimm dich nicht raus, du bist Winzer und mach doch da mit. Dann sage ich, gut, ich habe einen Musiker geholt. Also das ganze Dorf war ja voll und bei mir war es dann spezifisch noch voller. Und dann sagt zu mir damals der Lebensmittelkontrolleur, der Herr Jächer, Mensch, mach doch mehr draus, mach es als Bühne. Ja, dann ist es erst mal angegangen, dann musst du ja doch mal das Ganze noch einmal die Statik und alles berechnen. Habe ich gedacht, wie nennst du das jetzt? Und dann habe ich gedacht, Moment, es ist eine Scheune. Der Franke sagt ja, Scheue. Mhm. Bescheuert. Bescheuerte Weindunstbühne. Natürlich, manche denken, aha, bescheuert, balla balla oder
ja,
so.
Genau.
Ne? Kann man aber auch mit. Da ist er bei
passt
Weindunst.
Passt ja auch ein bisschen, oder?
Schon.
Knapp 100 Leute haben da Platz.
82, um es genau zu nehmen. Aber meistens in den Wintermonaten, weil das ist ja im Dachjoche. Muss man ja beheizen, aber das ist so gut isoliert, da geht die Wärme nicht mehr raus. Für den Sommer müsste ich ja mit Klimaanlage arbeiten und ich bin ja energetisch eigentlich auf einem guten Weg und will da dann die Umwelt nicht weiter belasten.
Und im Grunde genommen passt es ja auch, weil Fastnacht ist ja schon für dich so eine wichtige Jahreszeit, oder? Wenn man es als Jahreszeit bezeichnen kann. Sagst du eigentlich Fastnacht oder sagt man bei euch Fasching oder Karneval? Nee, ne? Karneval nicht.
Fosernacht.
Fosenacht.
Fosenacht.
Was bedeutet dir das jetzt nicht als Künstler, sondern auch privat? Ist es eine Zeit, die dir auch was bedeutet? Oder sagst du, die ist so eingenommen von meinem Programm als Kabarettist, dass ich da jetzt gar nicht drüber nachdenke?
Nein, also für mich ist der Fasching oder die Fasernacht sehr wichtig und das ist die fünfte Jahreszeit. Wobei die sechste Jahreszeit, das ist die Fastenzeit, ist für mich sehr, sehr wichtig. Und freue ich mich das gerade drauf. Ja, wo ich dann total in mir gehe auch. Das ist, ja. Früher habe ich so asketisch habe ich das gemacht. Da habe ich ja wirklich mich nur flüssig ernährt und so weiter. Und, ja.
Also wirklich nichts mehr gegessen? Also
nur flüssig.
Fastenzeit heißt für dich, ich verzichte auf Essen?
Das war damals, aber jetzt mittlerweile verzichte ich auf Fleisch, auf Süßigkeiten, auf Alkohol so und esse aber normal. Also.
Warum ist es für dich wichtig, diese Zeit eben danach?
Ja, das hat schon seine Wurzel im Glauben. Und weil da der Mensch halt soll da mal auch nachdenken über sich selber und ja, weil ich manchmal auch selber erschrecke und sage, Mensch, du bist so eigentlich schon ein stiller Mensch.
Was man jetzt nicht unbedingt denken würde.
Nein, aber ich habe das auch, die Stille immer gerne. Und es gibt vielleicht auch Momente, wo es auch um Spritzen halt nichts oder so oder bei manchen Menschen, aber ich habe das auch gern einmal im Wald spazieren zu laufen oder um im Weinberg zu sein und nichts reden zu müssen. Ist auch immer schön.
Jetzt sind wir schon geküpft eben zu dieser sechsten Jahreszeit. Bleiben wir noch ganz kurz bei der fünften. Was ist ein Fasernachtsritus, an dem du hängst?
Wenn ich dann meine Fahne hisse, habe ich meine Fasernachtsfahne. Dann habe ich schon das Haus wird so geschmückt mit Luftschlangen und so.
Fasernachtsfahne, muss ich kurz einhaken, was ist das?
Ja gut, ich habe ja zwei Fahnenmäste und die sind immer zeitgemäß. Ich habe eine Pfingstfahne, ich habe eine Osterfahne, ich habe eine Weihnachtsfahne und eine Fasernachtsfahne. Und wird dann.
Was ist da drauf?
Auf die Fasernachtsfahne? Ja gut, das ist dann, man kann es ja eigenes Konterfei mit einem dummen Gesicht drauf. Oder ich habe aber auch. So richtig, da steht, ich glaube, Fasernacht steht aber Karneval drauf, weil der andere hat es ja nicht gegeben. Aber ich habe aber auch für ein Smiley, den habe ich ganz ehrlich, oder ein Yoga-Frosch oder was auch immer. Ja, aber damals, wo meine Eltern verstorben sind, habe ich dann auf schwarz, habe ich dann nur schwarze Fahnen auf.
Du bist sehr viel aufgetreten, schon vor der Fastnacht in Franken. Morgen 19 Uhr geht's los, BR Fernsehen. In den Bühnen der Region und hast du ja gerade eben zur Fastnacht die Abgründe der fränkischen Volksseele beleuchtet. So hast du es mal benannt. Was sind die denn?
Ich sage mal, wenn mich einer so erlebt, so am Tag, dann ist es für einen Franken nicht, sag mal, ich will nicht so gesagt, nicht salonfähig, aber nicht normal, wenn einer immer lustig ist. Und die Abgründe, in jeder Region gibt es Abgründe oder gibt es eben Charakteren, die wo halt rausfallen. Aber es sind halt Dinge dabei, wo man halt beleuchten kann und beleuchten sollte, dass halt der Franke schon ein gewisser anderer Menschenschlag ist. Und
inwiefern?
Ja, ich sage mal so, wenn einmal Alkohol oder Wein ins Spiel ist, dann tut es sich alles zum Positiven finden. Dann ist ein Lächeln da.
Ist das nicht bei allen Menschen so?
Nee, beim Franke spezifisch, sage ich mal. Ja. Oder das ist in der Weingegend, wenn du jetzt auf ein Weinfest gehst, dann kann es sein, dass an gewisser Stelle Aggressionen auftauchen. Das ist meistens am Bierstand. Also am Bierstand sind die Gesichter manchmal ein bisschen unentspannter, sage ich vorsichtig, wie am Weinstand. Weinstand ist Weinseligkeit, heißt es schon.
Das muss natürlich der Winzer sagen.
Das muss er sagen, aber der sieht es auch so.
Der noch zwei andere Berufe hat, nämlich eben Kabarettist, darüber haben wir auch schon gesprochen, Straßenwärter. Wann findest du noch Zeit für deine Hobbys? Ich finde es immer so ein wunderschönes altmodisches deutsches Wort. Hobby. Schachspielen, Marathonlaufen, Tischtennis spielen?
Also Tischtennis, muss ich sagen, durch nur mal so sporadisch ab und zu mal spielen, komme ich fast nicht mehr dazu. Und Schach, das spiele ich alltäglich. Also Schach ist halt was ich so meiner Kindheit spiele. Und vielleicht hätte ich, wenn ich den richtigen Sparringspartner gehabt hätte, wäre ich jetzt vielleicht da neben Carlsen der Schachspieler schlechthin. Weil natürlich jetzt,
Mensch.
Ja, das habe ich verpasst.
Ja, wer weiß, im nächsten Leben?
Ja, im nächsten Leben. Ein Schachspieler hat halt ein unheimliches Speichervermögen. Also ich sage jetzt, ich spreche von den Großmeistern. Die sind ja alle auf einem Level. Also bei mir ist da noch Luft nach oben. Und das bewundere ich total.
Gibt es bei dir eigentlich auch Rotwein?
Du sprichst jetzt von meinem Weinberg, ob ich Rotwein habe? Selbstverständlich, ich bin ein Domina-Fan, also was Wein anbetrifft. Und ja.
Eine Stunde, zwei Menschen. Im Gespräch auf Bayern 2. Anja Scheifinger trifft.
Ottmar Schmelzer war der Struwwelpeter bei der Fastnacht in Franken.
Ja, letztes Jahr war er das. Du machst ja jedes Jahr eine neue Figur, denkst du dir aus. Und letztes Jahr eben wunderschöne Perücke, lange gelbe Fingernägel. Und ich habe mich gefragt, wie hast du da deine Harmonika, deine steirische, gespielt?
Es war eine Sonderanfertigung. Ich habe ja meinen Techniker, das ist mein Arbeitskollege. Ich gehe mit meinen wirren Gedanken an ihn heran und sage, das möchte ich machen. Und dann geht schon seine Synapsen, sind schon dann in Bearbeitung. Und dann wird was ausprobiert und das ist auch diesjährig wieder ähnlich.
Ja. Wobei du ja nicht verrätst, nehme ich an, was du dieses Jahr, sprich morgen um 19 Uhr sein wirst.
Nein.
Bei der Fastnacht in Franken. Wenn du das nicht verrätst, ein kleines Accessoire verrätst uns das?
Bleib. Ein Mantel.
Ein Mantel. Jetzt kann man schon mal überlegen, was das wird. Wann kommt dir die Idee, das könnte passen?
Also ich sage ja, nachher ist vorher. Da zitiere ich gerne mal Sepp Herberger. Und ist wirklich so. Und dann mache ich mir Gedanken, welche Figur. Ich meine, ich gehe immer mit gewissen Figuren schwanger, Ideen. Und dann irgendwann, weil dann kommt das in die engere Auswahl. Und dann passt es jetzt auch zu der Zeit. Und was könnte ich da reinpacken? Und die vom BR, die sagen immer zu mir, wenn ich meinen ersten Entwurf hindue, und dann sagen, ja, wir warten mal auf die nächsten 1000 noch. Und es ist bis zum letzten Tag geschrieben, es ist grausam. Zum Beispiel kann ich sagen, der Peter Kuhn fängt, also ich glaube, der fängt an, der sagt ja alles auswendig, in Gedichtform, ich glaube, am Heiligen Abend und hat am 6.1. seinen ersten Auftritt.
Mhm.
Also das ist der feine Unterschied.
Und du schreibst heute Abend noch ein bisschen was um.
Ja.
Naja, es können sich ja auch die Verhältnisse, die politischen noch enden. Man weiß das ja alles. Ne?
Ja, ich sage immer, die sollen durchhalten jetzt. Ich will ja nicht noch mal neue Text schreiben, die Regierung, weil sie immer so, oh, nee.
Du bist ja jemand, der natürlich auch die Politiker aufs Korn nimmt. Klar, das gehört dazu. Und gleichzeitig in den Interviews aber eine Lanze für sie brichst.
Ja, ich möchte nicht eine Minute tauschen. Weil das, ich sage ja immer, ja, es gibt Dinge, würdest du in einen diktatorischen Staat nicht machen dürfen. Ich sage ja das immer bei jedem Interview, zum Beispiel jetzt beim Politiker der Blecken, da in beim Steigbieranstrich oder so. Wenn du das in China machst oder in anderen Ländern, dann schaffst du es nicht mehr zum Auto lebend. Da gibt es schon einen Spruch, so viel Meinung für so wenig Ahnung, weil halt viele plaudern was raus und beharren auf ihre Meinung, ich habe Recht und was weiß ich. Und wie heißt es so schön, manchmal muss man schweigen, um gehört zu werden.
Das tust du aber nicht morgen ab 19 Uhr,
nein,
sondern im Gegenteil, wir werden deine Steirische natürlich wieder hören. Ich hätte gedacht, dass du auf die Frage nach dem Accessoire sagst, ich mach's mir leicht. Die Steirische ist dabei, die Harmonika. Und ich habe ja am Anfang der Sendung gefragt, hättest du Lust, uns nochmal was vorzusingen mit ihr? Einen kurzen Vers, der dir einfällt zu der Stunde, die wir jetzt miteinander verbracht haben. Noch ist sie nicht zu Ende, ein paar Fragen habe ich noch, aber wir können ja mal ein kurzes musikalisches Intermezzo einlegen.
Das sind die Weisen, die vom Irrtum zur Wahrheit reisen. Die, die im Irrtum verharren, das sind die Narren.
Vielen Dank. Die Narren machen noch ein bisschen weiter, die beiden heute am Mikrofon. Nämlich mit deinen Töchtern, Katharina und Theresa. Ihr macht auch zusammen Hausmusik, oder?
Nicht ganz. Also sie spielen beide in der Blaskapelle und ab und zu an Weihnachten kann es sein, dass wir mal zusammen Musik machen. Aber wir haben gar nicht die Zeit dazu.
Aber Musik ist schon was du weitergegeben hast?
Schon.
Humor?
Ja.
Fußball?
Ja.
Das alles teilst du mit denen?
Ja, meine kleine Tochter hat ja lang Fußball gespielt und hat sich total immer aufgeregt, wenn sie nachher immer gefragt hat, und wie war ich? Und sage ich, man muss das spielen, was man kann. Dann hat sie sich so aufgeregt, heute noch.
Wie war das mit dem Lob, das du von deinen Eltern nicht bekommen hast? Gibst du auch nicht weiter? Was würdest du sagen, hast du deinen Kindern noch mitgegeben?
Zum Frohsinn, Harmonie und Dankbarkeit. Ja, und dass er auch den Gegenüber, egal was und wo und wie und was er ist, dass er einfach der Respekt zu dem Gegenüber, zum Leben allgemein.
Ich habe das Gefühl, du hast es auch so ein bisschen durchblicken lassen, so in der Stunde, dass du, glaube ich, jemand bist, der immer wieder mal auf sein Leben auch zurückblickt. Du nennst es, glaube ich, von oben. Ich betrachte es von oben. Hat es auch was mit deinem Glauben zu tun?
Also ich glaube zu wissen, dass es nachher weitergeht. Mhm. Und ich denke, jeder hat seine Zwischenstation. Meine Oma hat immer gesagt, das Leben ist wie ein Traum, es geht so schnell vorbei. Ja, da gibt es einen schönen Spruch. Ich habe anderen stets eine Freude gemacht. Ich habe stets am Schluss an mich gedacht. Ich diente und hatte Frieden. Ich denke, dass man halt eine gewisse Dankbarkeit haben soll im Leben. Und dass der Glauben, ich sage mal, ich bewundere Menschen. Ich sage mal, das könnte jetzt rausschneiden. Ich habe einen Kollegen gehabt, der hat gesagt, ich glaube an den Klodeckel, weil wenn der denn aufgeht, kann ich nicht auf den Klo gehen. Ist das ein Glaube? Ist in Ordnung. Ja, aber ich sage, soll jeder glauben, was er denkt. Wobei ich glaube, es gibt einen Schöpfer, egal wie er heißt, und das hat sich aber in roter Faden durchgezogen, es gibt ja immer Menschen, die Götter anbeten oder was. Es gibt auf jeden Fall irgendwas und es gibt zu viele Zeichen auf der Welt. Ich gehöre keiner Partei an, aber ich sage nur, wenn ich die Erde wäre, hätte ich die Menschen so lange runtergeschockt und gesagt, was ihr mit mir macht, das lasse ich mir nicht länger beten.
Lachen kann ein Gebet sein.
Ja, meine Mutter hat einmal gesagt, ein Tag ohne Lachen ist ein verlorener Tag. Und ich sage ja, zum Pfarrer hat es bei mir nicht gereicht, aber wenn ich dann in glückliche Gesichter schaue, ich meine, nicht jeder kann was mit meinem Humor anfangen. Das ist auch gut so. Im Gegenteil, es inspiriert mich, wenn einer kommt, du, das ist ein Geschmarri. Aber es gibt Menschen, denen gebe ich Kraft. Ich hatte Begegnungen mit krebskranken Menschen, mit behinderten Menschen und ja, wo ich einfach noch eine Freude gemacht habe. Und das ist ein Auftrag, eine Mission. Ne, und da glaube ich, das ist auch eine Spur. Ich glaube halt an einen lachenden Gott, der wo sagt, Leute, verkrampft euch jetzt immer nicht.
Und wer davon was mitbekommen möchte, von ihrem Humor, morgen um 19 Uhr geht's los im BR-Fernsehen. Aber da ist nicht nur die Fastnacht in Franken morgen, sondern auch dein Geburtstag, dein 63.
Ja, dumm gelaufen. Ist auch jetzt,
wo ich den ganzen Saal aushalte. Ja. Wie machst du es jetzt?
Ja, ich habe es ja einfach, ich kann das auch, der BR laut euch ein oder so. Ja. Nee, ich feiere halt zwischendrin. Also meine Lebensverschönerin ist ja auch zugegen und die passt schon auf, dass ich in die Spur bleibe. Und dann, ja, vorher, nachher und es ist ja eigentlich immer eine Feier, Feier Zürichheim. Ne? Und Aber es wird, ich sage mal, die Schleusen gehen aber erst nach der Sendung auf, weil man muss ja einigermaßen noch zurechnungsfähig
natürlich
sein.
Natürlich. Und ich darf jetzt auch noch nicht gratulieren. Das heben wir uns auf morgen auf. Ja. Jetzt wollte ich dich bitten, ob du vielleicht für den mini kleinen Werbeblock am Ende vielleicht mich noch begleitest mit deiner steirischen. Hast Lust?
Das kannst du haben. Da spiele ich dir den Oberschwabacher Sommerdale. Eine Eichenkreation. Auch in S-Dur, weil gegessen und getrunken wird immer.
Und wir verabschieden uns in 1:1 der Talk auf Bayern 2. Otti, der Schmelzer an der Steirischen. Dieses und weitere Gespräche, die finden Sie in der ARD-Audiothek, sowie auch eine neue Hörspielserie Marei, das Geschäft mit der Liebe in der Tradition bayerischer Serien wie dem Monaco Franze zum Beispiel, in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.